Ich vermute mal, die allermeisten von uns kennen die Situation, dass es heißt, Farbe zu bekennen. Also sich klar zu positionieren, sich klar zu Jesus zu positionieren und zu seinem Wort zu stellen. Sei es in der Schule oder auf der Arbeit, in der Uni, im Sportverein, im Freundeskreis, wo auch immer. Und ich erinnere mich an einige Situationen, in denen ich vor allem als Jugendlicher sehr herausgefordert war, wenn es darum ging, sich zu Jesus zu bekennen, und in denen ich so manches Mal auch versagt habe. Ich nenne nun mal das Stichwort Religionsunterricht. Ich vermute mal, der ein oder andere findet sich darin wieder. Man sitzt da drin und merkt, also das, was der da vorne erzählt oder die, das ist schon großer Stuss. Und man denkt sich, eigentlich müsste ich mal was sagen. Aber ich habe das so oft gedacht, aber dann kam die nächste Rallye-Stunde und der kleine Daniel saß da und hat kein Wort rausgebracht. Das war so eine Situation, nicht selten in meinem Leben der Fall. Oder ich musste daran denken, dass ich in Wuppertal, wo ich herkomme, den Life is More Bus mal miterlebt hatte. Und der Life is More Bus stand bei uns, also mitten auf dem Marktplatz. Und das war der Weg, wo die allermeisten Leute von meiner Schule drüber laufen mussten. Und ihr könnt euch gut vorstellen, wie gern ich da stand und gesehen wurde bei diesem Life is More Bus. Oder etwas später dann in meiner Schreinerausbildung saß ich da inmitten von diesen ganzen Schreinergenossen, raue Handwerkerjungs, und ich saß da als junger Kerl und sie wussten, ich bin Christ. Und dann hat einer von meinen Altgesellen in der Frühstückspause irgendwann mal mich so gefragt, Dani, wie ist das denn in deiner Generation mit Tätowieren und so weiter? Und mein Chef hat da nur ganz stumpf gesagt, also das brauchst du den Dani doch nicht fragen, der hat höchstens das Vaterunser auf der Brust tätowiert. Ja, und so begegnen wir uns in ganz verschiedene, habe ich nicht, übrigens. So begegnen uns in ganz verschiedener Weise als Christen immer wieder Situationen, in denen es heißt, sich klar zu positionieren. Und ich vermute, ihr kennt solche Situationen aus eurem Leben. Und manchmal kann es sein, dass man die Situation herbeikommen sieht. Und manchmal ist es so, dass sie ziemlich unverhofft, unerwartet da sind. Und auf einmal heißt es für dich, du bist auf die Probe gestellt. Und zwei Personen, die auf die Probe gestellt wurden, die wollen wir uns heute Morgen näher anschauen. Und so heißt unser Thema von heute Morgen, genauso auf die Probe gestellt. Und wir lesen den Predigttext aus Johannes 18, die Verse 12 bis Vers 27, unter diesem Thema auf die Probe gestellt. Johannes 18, Vers 12 bis 27. Die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn, und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war. Kaiphas war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt: Ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem hohen Priester. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin es nicht. Es spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder, und gleich darauf krähte der Hahn. Zwei Personen begegnen uns, die in diesem Text auf die Probe gestellt werden. Und der eine ist Jesus und der andere ist Petrus. Und die beiden werden auf die Probe gestellt und sie bilden im Vergleich aber einen ganz starken Kontrast zueinander, wenn es um das Thema Standhaftigkeit geht. Diese Begebenheit hier, die ist von allen vier Evangelisten, also in allen vier Evangelien zu finden, von allen vier Evangelisten überliefert. Und dementsprechend ist sie auch sehr bedeutsam wahrscheinlich anzusehen. Und es lohnt sich, die anderen Evangelisten in ihrem Bericht mal darüber sich in Ruhe durchzulesen. Ich kann das heute immer nur so ein bisschen versuchen zusammenzustellen, aber sie berichten ein bisschen unterschiedlich auch darüber. Aber im Gegensatz zu den anderen drei Evangelisten, also Matthäus, Markus und Lukas, webt Johannes hier die Berichte über das Bekenntnis von Jesus und die Verleugnung von Petrus ineinander. Und Johannes versteht sich ja, das hatten wir immer wieder in der Predigtreihe schon gesehen, als Ergänzung zu den anderen Evangelien. Und er gibt so einige Details. Und wir wollen uns diese Probe von Jesus und von Petrus heute in vier Punkten näher ansehen. Und der erste und der dritte Punkt, die drehen sich um Jesus dabei. Und der zweite und vierte, die drehen sich um Petrus. Und unser erster Punkt heute Morgen lautet, in die Mangel genommen. Und es geht um Vers 12 bis Vers 14. Letzte Woche, ihr erinnert euch vielleicht, in Johannes 18 haben wir gesehen, wie dieser Auflauf von etwa 600 Mann stattgefunden hat, die dann Jesus festnehmen wollten. Und im weiteren Verlauf kommt es jetzt im Wesentlichen zu zwei Gerichtsverfahren, nämlich ein jüdisches, und dieses jüdische Gerichtsverfahren, das beginnt hier, dass Jesus vor Hannas kommt und dass er dann vor Kaiphas und dem Sanhedrin anschließend muss. Und danach kommt ein römisches Gerichtsverfahren, wo Jesus zuerst vor Pilatus muss, dann zu Herodes Antipas nochmal und da verhört wird und dann wieder zu Pilatus zurückkehrt. Das ist also so die Reihenfolge. In Johannes 18, Vers 12 und 13, also unserem Text heute, da sind wir ganz am Anfang von dieser Gerichtsprozedur, wenn es da heißt, die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn und sie führten ihn zuerst zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war. Da ist also die Rede wieder von diesen römischen Truppen, die wir letzte Woche schon gesehen haben, dann von dem Anführer dieser Truppen, der sogenannte Chiliachos, das ist das griechische Wort da, ist der Anführer, und dann noch die Diener der Juden, worunter auch zum Beispiel diese Tempelwache gezählt hat. Und wir führen uns noch mal kurz vor Augen an dieser Stelle, was kurz, bevor diese Szene spielt, was kurz vorher passiert ist. Wir haben das letzte Woche gesehen in Johannes 18, Vers 6, wie Jesus nur diese Worte gesprochen hat, ich bin es, und wie daraufhin unverhofft eine ganze Menge von Menschen zu Boden gefallen ist, nur weil sie mit seiner Göttlichkeit konfrontiert wurden. Nahezu unvorstellbar, wenn man sich das vorstellt. Ne? Die Truppen liegen am Boden und können nichts machen, nur weil Jesus gesagt hat, ich bin es. Ja? Und damit nimmt er Bezug auf seine Göttlichkeit. Das war also das, was sie erlebt haben. Dazu kam ein Heilungswunder vor ihren Augen, in dem Jesus diesem Malchus das Ohr wieder dran geheilt hat, nachdem Petrus das abgeschlagen hat. Und auch das ist ja was, man sieht das nicht alle Tage, dass sowas passiert. Das heißt, das ist ein unerklärliches Live-Wunder vor ihren Augen. Umso unverständlicher ist es, dass sie jetzt nicht von ihren Mordplänen gegenüber Jesus ablassen. Nein, vielmehr fesseln sie ihn mit Stricken, sie binden ihn und sie führen ihn ab. Und dieses Gewaltvorhaben und die Mordpläne, die sind ja schon ziemlich alt. Ja, die gab es immer wieder schon im Leben von Jesus. Und interessant ist es aber, dass es hier das erste Mal so ist, dass sie Jesus wirklich was anhaben können. Sonst ging er manchmal einfach durch ihre Mitte hinweg oder sowas, heißt es da. Ne? Wie auch immer das war, ich stelle mir das mal witzig vor, beeindruckend auch. Ne? Er geht einfach weg und sie können nichts machen. Und hier haben sie ihn jetzt. Der Grund, warum sie ihn fesseln können und abführen können, war einzig und allein, weil Jesus bestimmt hatte, dass seine Stunde gekommen war. Sonst hätten sie nichts ausrichten können. Und auch wenn das hier nicht so wirkt, ist Jesus immer noch der Herr der Lage in dieser Situation. Ich bin in der Vorbereitung auf was Interessantes gestoßen, was vielleicht manche von euch schon wissen, was für mich aber natürlich relevant war. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Und zwar habe ich mir das Wort für binden angeschaut im Griechischen. Und das Wort kann neben binden hier auch mit fesseln oder gefangen sein oder fixieren übersetzt werden. Und jetzt kommt es, auch für verheiratet sein. Ja? Ich will das gar nicht weiter ausführen, fand ich nur ganz interessant. Also so wird es also teilweise auch wohl verwendet. Wie auch immer, die Truppe hier, die führt Jesus also gefesselt ab und sie bringen ihn zunächst vor Hannas. Und Hannas war eigentlich nicht mehr der amtierende Hohepriester zu dieser Zeit, sondern sein Schwiegersohn Kaiphas. Und Hannas hat viel früher als Hoherpriester gedient, etwa 6 bis 15 nach Christus. Und im Anschluss bekleideten dann seine Söhne oder halt sein Schwiegersohn dieses Amt. Und trotzdem schien er noch einen gewissen Einfluss auf dieses Amt des hohen Priesters zu haben. Und er wurde von manchen sogar vielleicht als der wahre hohe Priester noch angesehen. Er wird auch an verschiedenen Stellen noch als hoher Priester bezeichnet. Die anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, berichten uns nichts davon, dass Jesus vor Hannas geführt wurde, sondern sie sprechen dann davon, dass er vor den amtierenden Hohenpriester, vor Kaiphas, geführt wurde. Warum Jesus jetzt erstmal vor Hannas geführt wurde, das bleibt letztlich ein Stück weit offen. Vielleicht war es, um Zeit zu gewinnen, damit sich der ganze Sanhedrin, dieser ganze Rat da, versammeln konnte. Oder vielleicht auch, um Jesus, um möglichst ihn außerhalb des offiziellen Gerichtsverfahrens schon mal dran zu kriegen. Ja, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall war ihm jedes Mittel recht, um Jesus in die Mangel zu nehmen. Und dabei gab es unabhängig von diesem Prozess schon etwas, was feststand, nämlich ihr Urteil. Und das Urteil war, Jesus muss weg, Jesus muss sterben. Das war für sie glasklar. Wie auch immer das geht, aber das war klar. Und genau das machte der amtierende Hohepriester Kaiphas auch schon am Ende von Johannes 11 deutlich. Ihr erinnert euch vielleicht daran zurück, diese Krisensitzung von dem Hohen Rat damals und Kaiphas dann als amtierender Hohepriester mittendrin und er sagt in Johannes 11, Vers 50, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Und dann drei Verse später, in Johannes 11, Vers 53 heißt es, von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn, um Jesus zu töten. Und genau auf diesen Ausspruch von Kaiphas in Johannes 11, Vers 50 nimmt Johannes jetzt wieder Bezug in Johannes 18, Vers 14. Und während Kaiphas mit seinem Ausspruch eigentlich Böses im Sinn hatte und dachte, dass seine Nation am Leben bleibt, weil Jesus endlich aus dem Weg geräumt ist, wusste er nicht, dass Jesu Tod unbedingt nötig war, um wirkliches Leben zu bekommen. Also Kaiphas dachte, Jesus muss sterben, um seine Nation am Leben zu erhalten. Und Jesus wusste, ich muss sterben, damit ich Menschen wirklich ewiges Leben geben kann. Und das war Sinn und Zweck des ganzen Kommens von Jesus. Das war seine Bestimmung und die war nun kurz davor, dass sie erfüllt wird. Und Johannes fasst das dann später gut in seinem ersten Johannesbrief zusammen, in 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, mit folgenden Worten. Da schreibt er, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Jesus starb am Kreuz als eine Sühnung für unsere Sünden. So schreibt Johannes hier. Das heißt, er hat deine und meine Sünde vollständig bezahlt, sodass sie uns vor Gott nicht mehr angerechnet werden muss. Er löste uns eins zu eins aus, indem er an unserer Stelle, an deiner Stelle, an meiner Stelle die volle Strafe getragen hat, die volle Ladung von Gottes Zorn abbekommen hat, die eigentlich auf mir lasten müsste. Und wir können uns fragen, warum lastet der Zorn Gottes und die Strafe auf einem jeden Menschen? Die Antwort ist, weil wir Sünder sind. Ausnahmslos jeder. Das macht die Bibel deutlich. Und das kommt zum Ausdruck durch unser Reden, durch unser Denken, durch unser Bestreben, unser Handeln, unsere Taten, all das. Aber Inbegriff der Sünde ist eigentlich das, was Johannes hier schreibt. Dass wir Gott nicht geliebt haben. Das heißt, wir geben Gott weder die angemessene Ehre, die er bekommen muss, wir geben ihm nicht den ihm gebührenden Dank und wir machen, was wir wollen und nicht, was er will. Und das ist ein Ausdruck davon, dass wir ihn nicht geliebt haben. Und dadurch erscheint jeder von uns als Sünder vor dem heiligen Gott. Und was nun am Kreuz von Jesus geschieht, ist, Jesus lässt sich am Kreuz als Sünder vor dem heiligen Gott zählen, obwohl er es eigentlich nicht ist. Und damit nimmt er meinen Platz ein, der mir gebührt, damit ich seinen Platz bekommen kann, der ihm gebührt, nämlich den Platz bei Gott. Wir hätten den ewigen Tod verdient, aber stattdessen bekommen wir durch ihn ewiges Leben, das nur er besitzt. Und nun gilt diese Sühnung für unsere Sünden oder die Sühnung für deine Sünde nur für den, der glaubt, dass Jesus auch für seine Sünde am Kreuz gestorben ist und der sich im Gebet an ihn wendet, um Vergebung seiner Sünden bittet und umkehrt. und das festmacht, ganz persönlich. Und wenn das noch nicht geschehen ist in deinem Leben, wenn du noch nicht persönlich Jesus deine Schuld bekannt hast und ihn zu deinem Herrn und Retter gemacht hast in deinem Leben, dann ist heute ein guter Zeitpunkt, das festzumachen. Und wenn Unklarheiten oder Fragen da sind, dann lass uns gerne nachher ins Gespräch kommen, nach dem Gottesdienst. Jesus ist der einzige Weg zu bestehen, wenn Gott dich eines Tages in die Mangel nimmt und Gericht über dein Leben üben wird. Letztendlich ist es so, dass Jesus an deiner und an meiner Stelle von Gott in die Mangel genommen wurde und gerichtet wurde, damit wir Leben haben können. Nun könnte es hier so aussehen, in Johannes 18, als wäre Jesus hilflos der Willkür von Sünderhänden ausgeliefert. Aber die Wahrheit ist, dass er sich selbst ganz bewusst aus Liebe zu diesen Sündern in die Hände Gottes bzw. in das Gericht Gottes begeben hat. Und damit geschieht etwas Unglaubliches. Ein Kontrast, den Benedikt Peters, ein Kommentator, mit kurzen Worten so ausgedrückt hat. Er hat geschrieben, Sünder führen den Heiligen, Geschöpfe den Schöpfer, Unmächtige den Allmächtigen. Jesus wird zu Unrecht in die Mangel genommen und offensichtlich sieht das so aus, als wäre das von Menschen der Fall gewesen, aber eigentlich in letzter Konsequenz nimmt Gott ihn in die Mangel und bestraft ihn, wie wir später am Kreuz sehen werden. Ab Vers 19 sehen wir dann, wie Jesus in dieser Situation weiter verfährt, wie er damit umgeht. Aber Jesus ist in dieser ganzen Situation nicht der Einzige, der in die Mangel genommen wird, sondern auch ein weiterer. Und das ist Petrus. Gewissermaßen wird auch er in die Mangel genommen oder auf die Probe gestellt. Allerdings geht bei ihm der Schuss ziemlich nach hinten los. Und das ist unser zweiter Punkt. Und er heißt, durch Menschenfurcht gescheitert. Vers 15 bis Vers 18. Hier in Vers 15, und so ist das immer wieder in diesem Text, ist wie so ein Szenenwechsel jetzt. Ne? So als würde die Kamera umschwenken nach draußen. Und da heißt es dann in Vers 15, Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Also wir sehen, wie Petrus an dieser Stelle zusammen mit einem anderen Jünger kurz nach der Gefangennahme dann doch nochmal umkehrt und wieder Richtung Jesus geht. Matthäus, wenn wir uns ins Matthäus-Evangelium begeben und da kurz reinschauen, da sehen wir in Matthäus 26, Vers 56 über die Situation in dieser Gefangennahme und kurz danach, dass es da heißt, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Zunächst waren sie also alle weg, sie haben alle die Biege gemacht, als es hart auf hart kam, aber Petrus und ein anderer Jünger, sie kratzten den Mut zusammen und haben sich überlegt, sie wollen doch zu Jesus gehen und wollen ihm folgen. Und mit dem anderen Jünger, der hier erwähnt ist, spricht Johannes sehr wahrscheinlich von sich selbst. Das macht er immer wieder im Johannesevangelium. Er nennt nie seinen eigenen Namen, sondern er umschreibt den. Zum Beispiel mit so einer Formulierung, dem anderen Jünger oder auch ganz oft dem Jünger, den Jesus liebte. Und das ist natürlich spannend. Ne? Wenn Johannes dabei war, mittendrin, dann kann er uns ja die Geschehnisse aus erster Hand berichten. Und das tut er. Und über Johannes heißt es hier, dass er mit dem hohen Priester bekannt war. Wir wissen nicht so genau, in welcher Beziehung er mit dem hohen Priester stand, aber es führte zumindest dazu, dass Johannes ohne Probleme zusammen in diesen Hof vom hohen Priester hineingehen durfte. Für Petrus hingegen war der Zugang verwehrt und für ihn war also an der Tür Endstation, wenn da nicht Johannes gewesen wäre, der ihn hineingeschleust hat. Und so heißt es ja hier, ne? Johannes ging zur Türhüterin und sprach mit ihr und er führte Petrus dann hinein. Wir können uns das gut vorstellen, wenn du irgendwo, eine Karte für Medi Bayreuth bräuchtest. Ja? Du hast keine Karte. Ich sehe gerade, einer grinst in der Zuhörerschaft, ein großer Medi-Fan. Aber du hast keine Karte, kommst da nicht rein, aber du kennst den Türsteher. Ja, und der schleust sich da noch rein. So können wir uns das ungefähr vorstellen. Aber nun war Petrus drin und er war auf die Probe gestellt. Und ich glaube, wenn Johannes gewusst hätte, wozu das führt, dass er Petrus da reinholt, dann hätte er ihn nicht reingeholt. Und wenn Petrus gewusst hätte, was am Ende dabei rauskommt, dann wäre Petrus auch niemals da reingegangen wahrscheinlich. Aber nun war er drin und in Vers 17 heißt es dann, da spricht die Magd, die Türhüterin zu Petrus, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt, ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Was hier klingt wie eine offene Frage von dieser Magd, ist eigentlich vielmehr ein klares Statement. Wenn wir vergleichsweise mal bei Lukas schauen, Lukas 22, Vers 56, da heißt es ergänzend zu dieser Szene, es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Man kann sich förmlich vorstellen, ne, wie Petrus das Herz in die Hose rutscht, als diese Magd dann auf einmal ihn so öffentlich entlarvt und ihn so anspricht. Und vielleicht kennt der ein oder andere das Gefühl, du bist irgendwo in einer Gesellschaft oder in einer Situation und du denkst hier, okay, also das darf jetzt auf gar keinen Fall auffliegen. Es darf auf gar keinen Fall zur Sprache kommen, was jetzt gerade in meinem Kopf hier vorgeht, ja, und ich darf auf keinen Fall auffliegen und zack, im nächsten Moment kommt jemand und sagt genau das, wo du denkst, das hätte niemals rauskommen dürfen und du bist aufgeflogen. Genauso muss sich Petrus gefühlt haben in dieser Situation. Und er bekam es in dieser Situation mit der Angst zu tun. Und menschlich gesehen können wir das sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Innerhalb von Sekunden gingen ihm wahrscheinlich verschiedenste Gedanken durch den Kopf. Nämlich zum Beispiel, was passiert, wenn ich jetzt die Wahrheit sage? Werden sie mich töten? Werden sie mich niedermachen? Was werden sie mir antun? Lande ich gleich auf dem Scheiterhaufen? Stehe ich gleich vielleicht vor dem hohen Priester? Was werden die anderen denken, die hier in diesem Kreis sind? Was werden sie sagen? Wie werden sie mit mir umgehen? Wie komme ich dann hier raus? All das sind Fragen, die ihn bewegt haben werden und die am Ende auf eine Triebfeder zurückzuführen sind. Und diese Triebfeder heißt Menschenfurcht. Menschenfurcht. Was können Menschen denken? Was können Menschen sagen? Was können Menschen mir antun? Wie werden sie mich finden? Werden sie mich vor anderen schlecht dastehen lassen? Könnten sie andere gegen mich aufhetzen? Werden sie mich ausgrenzen? Und so weiter und so fort. Das sind Gedanken, die haben mit Menschenfurcht zu tun. Und wenn Menschenfurcht einmal zugegriffen hat, dann fängt sie an, unser Verhalten zu bestimmen. Und bei Petrus führt das letztendlich dazu, dass er lügt und dass er Worte über die Lippen bringt, die er wahrscheinlich selbst niemals für möglich gehalten hätte. Nämlich diese Worte, ich bin es nicht. Ich kenne Jesus nicht. Und nun darf man sich Petrus nicht vorstellen als einen grundsätzlichen Schisser, sondern ganz im Gegenteil. Gerade er war es ja, wenn wir uns zurückerinnern an den Text von letzter Woche, er war es ja, der todesmutig zum Schwert gegriffen hat, als diese große Menge von Soldaten und Menschen da kam, um Jesus festzunehmen. Ihr erinnert euch an Repeat Sheep von letzter Woche aus der Predigt und 600 gegen 12 und Petrus ganz vorne dabei. Ja, das war Petrus. Auch muss man ihm hoch anrechnen, dass er überhaupt zusammen mit Johannes sich auf den Weg gemacht hat, und Jesus bis in diesen Hof hinein gefolgt war. Und man muss ja sehen, Johannes war klar im Vorteil in dieser ganzen Situation. Für Petrus war das noch viel, viel herausfordernder. Und dazu kommt, dass Petrus es auch war, der in derselben Nacht, nur wenige Stunden vorher, in Johannes 13, Vers 37, zu Jesus folgende Worte gesagt hat. Mein Leben will ich für dich lassen. Ich glaube, wenn wir uns Petrus so anschauen, war der mutiger, als die allermeisten von uns das gewesen wären in dieser Situation. Und trotzdem reichte am Ende ein einfaches Mägdlein, um ihn zu Fall zu bringen. Es war ja nicht so, dass der hohe Priester ihn verhört hat. Es war auch nicht so, dass ein Soldat ihm ein Schwert an die Kehle gehalten hat und gesagt hat, du musst dich jetzt zu Jesus bekennen oder nicht. Sondern es war vielmehr eine ganz einfache Sklavin. Und für Magd steht hier im Griechischen sogar ein Wort, was eher so viel bedeutet wie Mägdlein. Also eher ein herablassender Begriff für eine einfache Sklavin. Aber als Petrus die Menschenfurcht gepackt hat, da hat diese einfache Mägdlein gereicht, um ihn zu Fall zu bringen. Und der sonst so mutige Petrus scheiterte und leugnete Jesus in dieser ersten Probe. Und das erinnert uns an das ganze Thema Menschenfurcht und an Sprüche 29, Vers 25, wo es heißt, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Genau das sieht man bei Petrus so gut. Er tappt in die Falle. Die Menschenfurcht übernimmt die Kontrolle, die Falle schnappt zu und es führt dazu, dass er bereit ist, zu sündigen. Und das ist ein Muster, das wir sehr gut aus unserem eigenen Leben kennen. Die Menschenfurcht, also das, was Menschen über uns sagen, was sie über uns denken, was sie uns antun könnten, das wird zur Triebfeder unseres Handelns. Und die Anwendungsfelder dafür, die sind riesengroß in unserem Leben und ganz vielseitig. Aber bleiben wir an dieser Stelle mal kurz bei dem Thema stehen, Menschenfurcht und das Bekenntnis zu Jesus. Und wir fragen uns, wo stehe ich denn in der Herausforderung, mich klar zu Jesus zu positionieren? Und wo hält mich vielleicht Menschenfurcht ab, Farbe zu bekennen? Ja, an welcher Stelle ist mir wichtiger, was Menschen von mir denken, als was Gott über mich denkt? Und wo habe ich mich vielleicht aktiv oder durch Passivität vor Gott versündigt? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auf der Arbeit oder in der Schule oder der Uni oder der Familie oder im Freundeskreis oder im Verein oder wo auch immer schon mal so konfrontiert wurde wie Petrus. Und du bist herausgefordert, dich klar zu positionieren. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der vorausschauend versucht, alles zu tun, um möglichst gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass man sich zu Jesus bekennen muss. Ich nehme noch mal mein Beispiel vom Anfang, von diesem Life is Morbus. Ich hätte ja einfach sagen können, okay, ich gehe da gar nicht hin oder ich sorge dafür, dass ich möglichst nicht gesehen werde an diesem Bus, also kann mich dann auch keiner drauf ansprechen. Und wir haben so Vermeidungsstrategien, die schon mal so gepolt sind. Und ich weiß nicht, was deine Vermeidungsstrategien sind, die du in deinem Alltag so wählst. Aber wenn wir über die Triebfeder nachdenken, wenn es darum geht, warum wir versuchen, Situationen zu vermeiden, in denen wir uns klar zu Jesus bekennen müssen, dann landen wir fast immer bei dieser einen Ursache. Und die heißt Menschenfurcht. Und sie wird so oft zur Triebfeder unseres Herzens im Verborgenen. Das heißt also, unabhängig davon, ob ich mich positionieren muss und vielleicht sogar scheitere, oder ob ich stillschweigend versuche, mich aus der Affäre zu ziehen, das eigentliche Problem der Menschenfurcht, das ist so oder so da. Und wenn Menschenfurcht in irgendeiner Weise in unserem Leben Kontrolle übernimmt, dann ist das Sünde gegenüber Gott. Warum? Weil es anfängt, mich zu beherrschen und weil es an Gottes Stelle tritt, der das Recht hat, mich zu beherrschen. Und ich will dich und mich an dieser Stelle mal herausfordern, dass wir uns fragen, wo bin ich in diesem Bereich der Menschenfurcht schuldig geworden vor Gott? Wo habe ich ihn vielleicht indirekt oder direkt verleugnet? Ja, wo muss ich über mich sagen, ich bin durch Menschenfurcht gescheitert? Und wenn dir an dieser Stelle etwas bewusst wird, dann bleib da nicht stehen, sondern dann bring dein Scheitern vor Gott und bitte um Vergebung. Aber bitte ihn auch um neuen Bekennermut und bitte ihn um neues Vertrauen. Weil das ist die andere Seite der Medaille hier in Sprüche 29, 25, wo es ja heißt, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Und Vertrauen bedeutet nicht, dass du weißt, wie die Dinge ausgehen. Und Vertrauen bedeutet auch nicht, dass alles glimpflich ablaufen wird, wenn du dich Hauptsache zu Jesus bekennst und gehorsam bist. Ein Vertrauen bedeutet vielmehr, dass du die Kontrolle vollkommen aus der Hand gibst und in Gottes Hand gibst, in dem Wissen, dass in seiner Allmacht er den richtigen Weg wählen wird. Das heißt, bei ihm ist deine Seele sicher. Und genau dieses Vertrauen auf Gott und in seine Wege, das bildet die Grundlage dafür, dass wir inmitten von herausfordernden Situationen, inmitten von Proben, die uns begegnen, standhaft bleiben können. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der heißt standhaft geblieben. Und es geht um Vers 19 bis 24. Wir schwenken wieder um, schalten zurück in diese Szene in Vers 19, wo Jesus vor Hannas steht und in die Mangel genommen wird. Und dann lesen wir dort in Vers 19, der Hohepriester nun fragt Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Nun beginnt also diese Befragung vom Hohepriester und an dieser Stelle ist damit Hannas gemeint. Und dabei geht es Hannas vor allem um zwei Punkte, die er von Jesus erfragen will, nämlich seine Jünger und seine Lehre. Seine Lehre verwundert uns wahrscheinlich weniger, aber dass er ihn über seine Jünger befragt, das fand ich interessant an dieser Stelle. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht war Hannas darüber verwundert, mit was für ungebildeten und einfachen und teilweise auch verachtenswerten Leuten Jesus als seine Jünger gewählt hat, wen er da so dabei hatte. Das waren keine hochbegabten, ehrwürdigen Persönlichkeiten, sondern das war einfaches Gefolge. Fischer, Zöllner, Sünder. Und mal abgesehen davon, dass das eher der niedere Pöbel des Volkes, sage ich mal, war, lag auf der Hand, dass zunächst auch mal alle Jünger bei der Gefangennahme einfach weg waren. Alle das Weite gesucht haben. Ja, und auch das wird Hannas wahrscheinlich bekannt gewesen sein. Und dazu kam, dass Hannas mit seiner Aussage oder seiner Frage nach seinen Jüngern ja auch noch auf Judas, den angeblichen Jünger, anspielen konnte. Und hier war klar, dass er gerade in seiner Loyalität gegenüber Jesus durch seinen Verrat eine öffentliche Schande auf Jesus eigentlich gebracht hat. Nun ist die Antwort Jesu sehr spannend auf die Frage, die Hannas stellt. Und interessant ist vor allem, dass Jesus kein einziges Wort über seine Jünger verliert an dieser Stelle. Ja, weder über Judas, der ihn überliefert hat, noch darüber, dass er jetzt allein da stand, dass alle weg waren, und auch nicht über Petrus, der ihn ja just in dieser Szene verleugnet hat. Das wusste Jesus sehr genau, aber er sagte nichts weiter dazu. Stattdessen antwortete er in Vers 20 und 21 folgendes: Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammengekommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Jesus betont sehr deutlich hier an dieser Stelle, dass er nicht sektiererisch in irgendeinem verborgenen Winkel sein eigenes Süppchen gekocht hat. Nein, ganz im Gegenteil, ne? Sowohl in der Synagoge wie auch im Tempel hat er öffentlich gelehrt. Und das waren ja die Zentren, wo die Juden ihre Gottesdienste gefeiert haben und ihre großen Feste und wo alle hinkommen konnten, um ihn zu hören. Und gerade im Johannesevangelium haben wir das immer wieder schon gesehen. Denken wir an die Kapitel 6 bis 8 zum Beispiel, wo Jesus diese großen Auseinandersetzungen mit den Juden hatte. Und sie sprechen in der Synagoge oder im Tempel im Zuge vom Laubhüttenfest. Ein Kennzeichen Gottes ist, dass er nicht im Verborgenen redet und versucht, irgendwie seine Worte zu verheimlichen, sondern ganz im Gegenteil. Sein Wort, das soll ja in alle Welt hinausgetragen werden. Das ist ja später der Auftrag auch an Jesu Jünger, auch an uns letztendlich. Interessant ist jetzt, dass Jesus hier sagt, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Und ich bin da so drüber gestolpert und dachte, okay, ist ja interessant, ne? Also Jesus war ja eigentlich ausschließlich in Israel unterwegs und er hat weder alle Kontinente besucht, noch alle großen Zentren der damaligen Welt. Und trotzdem spricht er hier von dieser großen Perspektive der Welt. Und er tut das immer wieder im Johannesevangelium. Wenn ihr das Johannesevangelium mal durchlest, dann achtet mal darauf, wie oft dieser Begriff Welt da vorkommt. Immer wieder wird die ganze Welt in den Blick genommen. Exemplarisch nur mal ein Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja? Und so oft kommt dieser Begriff im Johannesevangelium dann vor. Und wir fragen uns aber, wie kann es denn sein, dass Jesus eigentlich nur in Israel war, aber die ganze Welt in den Blick genommen hat. Wie passt das zusammen? Es war ganz einfach. Jesus wusste bereits, dass sein stellvertretender Tod am Kreuz die Rettung für die Menschen aus aller Welt sein würde. Die einzige Rettung. Und er wusste, aus welcher Nation auch immer, dass Menschen ihn brauchen. Und dementsprechend wusste er auch, dass er mit dieser Botschaft seine Jünger eines Tages in alle Welt senden wird. Und das ja auch uns heute noch betrifft, dass auch wir in alle Welt das Evangelium bringen sollen. Und mitunter lesen wir deshalb zum Beispiel in aller Welt das Johannesevangelium. Jesus verweist an dieser Stelle darauf, dass er öffentlich gelehrt hat und nicht wie viele Irrlehrer der damaligen und auch heutigen Zeit im Verborgenen und auf zwiespältige Art und Weise. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und er macht hier an dieser Stelle von seinem jüdischen Recht Gebrauch. Das jüdische Recht, das besagte, dass es mindestens 2 oder 3 Zeugen geben muss, damit überhaupt ein Gerichtsprozess durchgeführt werden konnte und damit eine Sache rechtsgültig werden konnte. Der Angeklagte war also dementsprechend gar nicht verpflichtet zu antworten, außer in dem Fall, dass er mit dieser Formulierung "Ich beschwöre dich" aufgefordert wird zu einer eidesstattlichen Aussage. Und das ist dann das, wenn man in Matthäus 26 schaut, wo er antworten muss. Und vor diesem Hintergrund sagt Jesus also hier, dass doch einfach die befragt werden sollen, die ihn gehört haben. Also mit anderen Worten, befragt doch die Zeugen, es gibt ja jede Menge davon. Und wenn man sich dann den anschließenden Prozess, also den Prozess nach diesem mit Hannas, den vor Kaiphas dann anschaut und vor dem Sanhedrin, dann merkt man in Matthäus 26, in Markus 14 und Lukas 22, man merkt so richtig, wie sie auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwelche Zeugen heranzuziehen, die gegen Jesus aussagen. Und da ist von Falschaussage über Uneinigkeit bis hin zu lächerlichen Fehlbeschuldigungen ist alles dabei. Und in diesem ganzen Prozess übertraten sie ständig ihre eigenen Gesetze, die in der Mishna zu finden waren. Die Mishna war sowas wie der Gesetzeskodex damals, in dem also Auflagen für Gerichtsprozesse festgehalten wurden. Und ich kann das jetzt nicht alles weiter ausführen, aber zum Beispiel der Zeitpunkt, bei Nacht einen Gerichtsprozess zu führen, der war verboten. Das Ganze fand aber bei Nacht statt. Oder der Ort der Verhandlung musste die Gerichtshalle im Tempelbezirk sein. Was hier dann stattfindet, der Gerichtsprozess, auch der vor Kaiphas, ist dann im Haus des Hohen Priesters. Die Gerichtsverhandlungen am Feiertag waren verboten. Das Ganze findet am Passafest statt. Und es mussten mindestens zwei Zeugen aufgerufen werden. Und auch das sehen wir hier nicht. Ja? Also jede Menge, es gäbe noch viele weitere. Ihr könnt das nachlesen in diesem Buch Das Leben des Messias von Arnold Fruchtenbaum. Er entfaltet das alles. Aber man merkt so richtig, wie das Todesurteil über Jesus schon absolut feststeht, noch bevor der Prozess eigentlich losging. Und sie waren bereit, alle ihre eigenen Gesetze dafür zu brechen. Und Jesus berief sich jetzt an dieser Stelle eigentlich nur auf sein Recht, beziehungsweise auf die festgesetzte Gesetzesgrundlage. Und er tat damit nichts Falsches, sondern er nannte Unrecht beim Namen, aber er musste dafür bereits einstecken. Hören wir nochmal hinein in Vers 22 und 23. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Ich musste so darüber nachdenken, wenn ich an Jesu Stelle gewesen wäre, in diesem Moment, und ich hätte alle Macht gehabt, die er gehabt hat, ich glaube, ich wäre ausgerastet. Und ich glaube, ich hätte dem richtig den Marsch geblasen, was auch immer ich getan hätte, weiß ich nicht. Im Alten Testament gibt es diese Geschichte von Jerobeam, der seine Hand ausstreckt und die verdorrt dann einfach, wahrscheinlich sowas, oder keine Ahnung was, ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch so vom Empfinden so wärt. Ne? Wenn so ein Unrecht geschieht und du wirst da auf die Backe geschlagen, obwohl es völlig zu Unrecht ist. Aber Jesus ist ganz anders in diesem Moment. Er blieb standhaft. Er versündigte sich nicht. Er nannte das Unrecht zwar beim Namen, aber in Vers 23, aber er hielt eigentlich die andere Backe hin. Und damit demonstriert er etwas, was er in Matthäus 5, Vers 39 selbst gelehrt hatte. In jeglicher Hinsicht blieb Jesus also standhaft. In seinen Worten, indem er nichts leugnete von dem, was er gesagt hat, in seinen Taten, indem er nicht sündigte, und in seinem Weg, indem er Ungerechtigkeit erduldete. Keiner konnte ihm was ankreiden, und so musste Hannas ihn schlussendlich, Vers 24, weiter zu Kaiphas schicken, weil er ihm keine Schuld nachweisen konnte. Und diese Verhandlungen, die kann man dann weiter lesen bei Matthäus, Markus und Lukas. Aber in diesem Moment hier wurde Jesus auch für uns inmitten der Probe zum Vorbild der Standhaftigkeit. Und wir wollen diesem Vorbild nacheifern, in unseren Worten, in unseren Taten und in dem bereitwilligen Aufnehmen von dem Weg, den Gott mit uns gehen will. Den Kontrast dazu, den bildet wiederum Petrus. Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt von heute Morgen, und der heißt kläglich versagt. Und es geht um Vers 25 bis 27. Wir kennen dieses Sprichwort, einmal ist kein Mal wahrscheinlich, womit Menschen versuchen, ihr einmaliges Fehlverhalten zu rechtfertigen. Und unabhängig davon, dass unser Fehlverhalten niemals zu rechtfertigen ist, erscheint es noch viel schlimmer, wenn wir Wiederholungstäter werden. Und genau das ist bei Petrus der Fall. Also schalten wir nochmal zur Feuerstelle nach draußen im Kreis der Knechte und Diener und lesen dort: Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin es nicht. Es kommt also ein zweites Mal zur unmittelbaren Konfrontation von Petrus. Und die Evangelisten berichten da so ein bisschen unterschiedlich. Matthäus spricht von einer Frau, die ihn beim zweiten Mal konfrontiert hat. Markus spricht von einer Magd und Lukas spricht von einem Mann. Und Johannes hilft uns, das zu verstehen, indem er einfach ein Plural verwendet und sagt: sie. Ja, also sie konfrontierten ihn. Es sind gleich mehrere Leute gewesen, die ihn konfrontiert haben, die ihn an den Pranger gestellt haben. Und so entstand ein richtiger Gruppenzwang, könnte man sagen. Und man könnte eigentlich meinen, dass Petrus von seinem Gewissen her immer noch vom ersten Mal so geplagt sein müsste und dass er diese zweite Chance, die Gott ihm jetzt bietet, dass er sie nutzt. Aber es sieht ganz anders aus. Wiederum leugnet er und wiederum erliegt er der Menschenfurcht, und dem Gruppenzwang, was eine Ausprägung von Menschenfurcht ist. Und in Matthäus 26 erfahren wir sogar, dass er mit einem Eid geleugnet hat, also mit einem Schwur. Das heißt, das war auch nicht gerade einfach so ein Versehen. Weiter erfahren wir von Lukas dann, in Lukas 22, dass ungefähr eine Stunde verging, bis es dann zur dritten Konfrontation kam. Das heißt, wir haben das vor Augen, er hatte ungefähr eine Stunde Zeit, über sein Fehlverhalten nach der zweiten Verleugnung nachzudenken. Und dann lesen wir von der dritten Verleugnung, nämlich in Vers 26 und 27. Es spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm. Da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn. Die Beweislast in dieser ganzen Szene, die wird immer erdrückender. In Matthäus 26, Vers 73 heißt es dann, dass seine Sprache ihn verriet. Das haben sie festgestellt. In Markus 14, Vers 70, dass sie über seine Herkunft Bescheid wussten, nämlich, dass er aus Galiläa kam. Und jetzt hier in Johannes 18, Vers 26 tritt ein Zeuge auf, der wohl kaum glaubwürdiger sein konnte. Die Rede ist hier von einem Verwandten, von diesem Malchus, der zugleich dann auch noch ein Knecht des hohen Priesters war und auch noch im Garten Gethsemane dabei war, bei der Festnahme. Und nun erinnern wir uns nochmal kurz daran zurück, dass Petrus möglicherweise ein bisschen auffällig geworden ist in diesem Garten Gethsemane, als er ihm das Ohr abgeschlagen hat. Ja, das, er war weit und breit der Einzige, der das getan hat. Und jetzt nehmen wir mal an, du schaust zu, wie jemand deinem Cousin vielleicht das Ohr abschlägt und dann hält Jesus das wieder dran. Kannst du dir vorstellen, dass du weißt, dass du dir das Gesicht gemerkt hast von dem, der dem das Ohr abgeschlagen hat? Ich glaube schon. Ja. Das ist die Situation. Es gab eigentlich gar keine Leugnung mehr an dieser Stelle. Es war zwecklos. Und trotzdem leugnete Petrus ein drittes Mal. Und zwar nicht zu knapp. Matthäus 26, Vers 74 heißt es dann über diese dritte Leugnung, da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Und gemeint ist damit, dass Petrus einen Fluch auf sich selbst gelegt hat, wenn er lügt, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Das heißt, Petrus hat in krasser Art und Weise gesündigt und sich schuldig gemacht und ist wirklich kläglich gescheitert. Er hat versagt. Aber die Tatsache dieser dreifachen Leugnung an sich wäre ja schon schlimm genug. Aber das Ganze war auch noch mit Ansage. Und zwar mit Ansage von Jesus. Wenige Stunden vorher hat Jesus auf diese Aussage von Petrus, mein Leben will ich für dich lassen, folgende Worte gesagt. Johannes 13, 38. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und genau so kam es. Petrus verleugnete ihn dreimal und in Vers 27 hier heißt es dann genauso und gleich darauf krähte der Hahn. Und nun versetzen wir uns mal in Petrus hinein und schauen mal genauer in den Bericht von Lukas hinein nochmal. Und er beschreibt die Szene in Lukas 22, Vers 61 und 62. Und nachdem der Hahn gekräht hatte, kurz danach heißt es dann da, Vers 61 und 62, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Stell dir mal vor, du wärst an Petrus Stelle gewesen. Du hast dich gerade so schwer versündigt gegen deinen eigenen Herrn und dann treffen sich eure Blicke. Dein Blick voller Schuld und Scham auf seinen Blick voller Heiligkeit und Reinheit. Und du realisierst in dem Moment, er hat mein Versagen mitbekommen. Du realisierst, er war dabei, als ich ihn verraten habe. Du realisierst, er sieht meine blanke Sünde. Und auch wenn wir dem Blick Jesu nicht immer ausgesetzt sind, zumindest nicht offensichtlich, nachdem wir gesündigt haben, so ist das die Realität über unsere Sünde. Er sieht meine blanke Sünde. Er ist immer dabei, wenn ich sündige. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir herausgefordert sind und kurz davor sind zu sündigen, wenn wir in der Versuchung sind, uns bewusst zu machen, sein Blick, dem sind wir ausgesetzt, der ist da. Dieser Moment hier, der muss für Petrus unerträglich gewesen sein und ihm schießen die Worte Jesu in den Kopf und es gibt kein Zurück. Er hat kläglich versagt. Und dementsprechend heißt es hier dann auch, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er wusste ja gar nicht mehr, wohin mit sich. Und die Frage ist, wo geht man hin mit so einem Versagen, mit so einem Scheitern? Wo ist Petrus hingegangen? Und wo gehen wir hin, wenn wir so kläglich versagt haben? Wo gibt es Hoffnung? Es gibt nur einen Ort, und das ist am Kreuz von Jesus Christus. Das heißt, was auch immer du getan hast, wie kläglich du versagt haben magst, wie bitter der Herr von dir enttäuscht sein müsste, es gibt für dich eine wunderbare Nachricht heute Morgen. Und diese Nachricht heißt Vergebung und steht in 1. Johannes 1, Vers 9, diesen bekannten Worten: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, ist Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also jeden, der seine Sünde vor Gott bekennt, den schaut der Herr nicht mehr mit Augen der Verurteilung und der Enttäuschung an, sondern mit Augen der vollkommenen Liebe und Gnade. Das dürfen wir hier sehen an dieser Stelle und das durfte Petrus erleben. Und wir können so vieles von Petrus lernen aus dieser Begebenheit. Zum Beispiel, dass selbst die größten und mutigsten Männer nicht davor gefeit sind, zu fallen. Auch, dass jeder von uns anfällig ist für große Sünde. Und wir sehen ja auch ein klares Beispiel für dieses Prinzip, was wir in der Bibel lesen: Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sehen, wohin eine fatale Selbstüberschätzung führen kann. Wir sehen auch, dass man gestützt auf seine eigene Kraft unfähig und verloren ist, wenn es darum geht, standhaft zu bleiben. Und wir sehen, dass selbst für die größten kläglichen Versager Hoffnung, Vergebung und Neuanfang ist. Am Ende dieser Geschichte müssen wir wahrscheinlich festhalten, dass Petrus nie wieder auf die Beine gekommen wäre, wenn nicht Jesus für ihn eingetreten wäre. Und Jesus hat das getan, schon bevor diese ganze Szene gespielt hat. In Lukas 22, Vers 31 und 32 lesen wir folgende bewegenden Worte. Der Herr sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wenn es darum geht, was unseren Glauben am Ende des Tages bewahrt, auch wenn wir scheitern, dann ist das einzig und allein, weil Jesus dich und mich durchträgt. Weil er für uns eintritt, weil er auch für uns betet. Nicht, weil wir so stark wären, sondern weil er sich unserer Schwachheit angenommen hat. Und das sehen wir hier bei Petrus so deutlich und wir dürfen es übertragen auf uns. Der Herr trägt uns durch und sorgt dafür, dass wir trotz Scheitern und auch in mancher Probe durchkommen. Aber ich fand es beeindruckend, wenn man Petrus weiter verfolgt und die Geschichte, die Jesus weiter mit diesem Petrus schreibt, wenn wir uns fragen, was ist denn aus ihm geworden? Ich finde es atemberaubend, wenn man das so nachvollzieht. Petrus, der große Versager, kehrt um und anschließend wird er auf der Grundlage der Gnade zu einer der Säulen der Gemeinde. Und er schreibt gegen Ende seines Lebens dann den ersten und den zweiten Petrusbrief an Menschen, deren Glauben auf die Probe gestellt ist, die als Jesu-Nachfolger stark in die Mangel genommen werden und die herausgefordert sind, standhaft zu bleiben. Und Gott macht ihn so zum Werkzeug, trotz seines Versagens und ein Stück weit auch mit seinem Versagen. Aber vor allem eine Entdeckung hat mich sehr fasziniert in der Vorbereitung, was etwas so gut deutlich macht. Und zwar ist es eine Entdeckung in Apostelgeschichte 4. In Apostelgeschichte 4 wird Petrus von den gleichen Leuten in die Mangel genommen, von denen Jesus einst in die Mangel genommen wurde. Weil Petrus steht an dieser Stelle ausgerechnet zusammen mit Johannes, der ja auch dabei ist, vor Hannas, dem Hohenpriester, und vor Kaiphas und vor einigen anderen. Und Petrus und Johannes sind also noch mehr auf die Probe gestellt, als Petrus das hier im Kreis von diesen Mägden dann war. Und es ist ausgerechnet Petrus, der das Wort ergreift und der mit Freimütigkeit und mit Bekennermut redet und das an den Tag legt. Und alle sind verwundert darüber. Und er sagt dann zum Beispiel diese bekannten Worte, Apostelgeschichte 4, Vers 20, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. In dieser Situation steht er mit dem Rücken zur Wand. Ja? Aber das kommt bei ihm raus. Und wir fragen uns, wie ist das denn möglich? Wie ist das möglich, dass innerhalb von wenigen Wochen so ein Umswitchen stattgefunden hat und dass Petrus das so sagen kann? Der Schlüssel der steht in Apostelgeschichte 4, Vers 8 am Anfang. Da heißt es, da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist. Wenn Petrus voll auf die Probe gestellt war und dabei auf sich selbst vertraut hat und versagt hat, kann er nun bestehen durch die Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes. Er vertraute inmitten dieser noch viel härteren Probe auf Gott und konnte so stehen bleiben. Und der gleiche Geist, der in Jesus ist und der auch in Petrus gelebt hat, damit sie standhaft bleiben konnten, der lebt auch in dir und in mir als Kindern Gottes. Und ja, unser Glaube kann auf die Probe gestellt werden. Und manchmal ist unser Bekenntnis gefragt, aber die entscheidende Hilfe, damit wir standhaft bleiben können, die kommt von Jesus selbst. Nämlich die entscheidende Hilfe durch den Heiligen Geist, durch den Beistand, den Gott uns gegeben hat. Und so können wir stehen bleiben wie Jesus und sind davor gewahrt, kläglich zu versagen wie Petrus. Der Herr selbst trägt uns hindurch in diesen Proben. Und wenn du gerade auf die Probe gestellt bist, dann darfst du das mitnehmen von heute Morgen, dass du wissen darfst, der Herr ist mit seinem Geist bei dir und du stehst nicht alleine da. Und in diesem Sinne will ich schließen mit mutmachenden Worten und der Zusage, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat am Anfang der Apostelgeschichte und die viele von uns kennen, aber die wir auch für uns nehmen dürfen. Und da sagt er in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus selbst, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.